Schön, dass die Brüder für mich sorgen. Eine ganze Menge. Ja, liebe Geschwister, einige wissen das. Und die, die es nicht wissen, die erfahren es jetzt. Ich bin hier in der Gemeinde dafür zuständig für den Dienstplan. Das macht durchaus bisweilen erhebliche Mühe, hat aber auch seinen Vorteil. Ich bin nämlich der Erste, der sich die Textstellen raussuchen kann, über die er predigen will. Und der heutige Abschnitt ist überschrieben mit die Frage nach der Steuer. Also dachte ich, das ist mein Text. Allerdings habe ich mittlerweile erfahren, du musst nicht unbedingt Steuerberater sein oder gewesen sein, um über diesen Text zu predigen. Aber es hilft. Ich habe aber auch in allen meinen Berufsjahren immer wieder feststellen können, beim Bibellesen, dass ich da Prinzipien und Grundsätze gefunden habe, die heute noch im Steuerrecht gelten. Ja, das ist dann schon interessant. Ja, wenn man im dritten Buch Mose die Gesetze liest, die erlassen worden sind, was für Regelungen beispielsweise für den Grund und Boden, dass da unterschieden wurde zwischen Städte und Land. Ja, das ist heute noch im Steuerrecht so, dass die Land- und Forstwirtschaft besonders bevorzugt wird im Steuerrecht. Ja, also da gibt es ganz vieles, was man immer wieder auch noch entdecken kann. Und wir werden auch heute, ich denke mal, ich werde immer wieder mal darauf zurückkommen, mit der Textbetrachtung so am Rande, um mal darauf hinzuweisen, auch das ein oder andere, was sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht geändert hat, vor allen Dingen, was da sich nicht geändert hat, das ist der Mensch. Der hat sich nicht geändert in all diesen langen Jahren. Ja, wir wollen den Text betrachten. Wir sind im 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wir haben heute die Verse 20 bis 26, in die wir reinschauen. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm wären, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten: Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten vor dem Volk nicht fangen, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Wir nehmen auch noch den Vers 19 aus der letzten Predigt, aus der letzten Betrachtung mit in die heutige Betrachtung hinein. Lukas berichtet uns erneut in diesem Vers, dass sich die Lage jetzt in dieser Woche zuspitzt. Lukas 20, Vers 19: Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen, und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hingedeutet hatte, gesagt hatte. Und auch in den Versen aus Kapitel 19, in den Versen 47 und 48 lesen wir schon: Und er lehrte täglich im Tempel die hohen Priester. Nochmal. Er lehrte täglich im Tempel. Die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Den Obersten des Volkes wurde es allmählich mulmig. Sie hatten erkannt, dass der Herr Jesus in dem Gleichnis, das er ihnen gerade vorgelegt hatte, von ihnen sprach. Sie mussten damit rechnen, dass dem Volk langsam die Augen aufgingen und es verstand, wie sie, die Obersten, ihre Autorität in Glaubensdingen missbraucht hatten und auch immer noch missbrauchten. In Christus erkannte das Volk aber gleichzeitig jemanden, der sich nicht scheute, gegen die religiösen Führer aufzustehen und sie offen zu brandmarken. Es war nicht abzusehen, was dem Volk noch einfallen könnte, sollte man die Dinge so laufen lassen, wie sie gerade liefen. So dachten die Obersten. Aus Angst vor dem Volk beschlossen sie, unverzüglich gegen Christus vorzugehen. Und daher starteten sie jetzt einen Angriff, von dem sie glaubten, dass er Erfolg haben würde. Sie schickten Auflauerer, Spitzel, Spione, die sich stellen sollten, als wären sie gerecht, als wären sie fromm, als meinten sie es ehrlich. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte, der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Sie stellten ihm eine Falle. Am Charakter und am Auftreten solcher Auflauerer oder Spitzel oder Spione hat sich über die Jahrhunderte nichts geändert. Sie verstellen sich, heucheln Interesse, heucheln Anteilnahme. Sie heucheln Überzeugung für die Sache. Sie tun so, als ob sie für die Sache wären. Und sie tun auch so, als wären sie von denen, unter die sie sich mischen. Und dabei sammeln sie Argumente, die diese Sache vernichten soll. Sie versprühen Scham, heucheln Freundschaft, Interesse und Vertrauenswürdigkeit, um dann die gewonnenen Erkenntnisse an entsprechender Stelle zum Verderben der ausspionierten Sache und der ausspionierten Menschen anzubringen. Es gibt unter uns Geschwister, die aus eigener Erfahrung und auch aus dem Erleben der Eltern und Großeltern genügend Geschichten erzählen könnten, dass sich an der Taktik dieser Leute und von der Taktik ihrer Auftraggeber bis heute sich nichts geändert hat. Aber wir brauchen gar nicht so weit nach Osten zu gehen. Bis vor etwas mehr als 30 Jahren war es im Osten unseres Vaterlandes gang und gäbe, dass es in den Gemeinden, ja sogar in den Familien, Spitzel gab. Man nannte sie IM, informelle Mitarbeiter. Dass es diese gab, die ihre Freunde und Bekannten und Familienangehörigen fangen sollten nach Worten, damit man sie der Obrigkeit überliefern könnte. Satan und die Welt hat nichts von ihrer List eingebüßt und bedient sich immer noch der Schmeichelei, um uns fallen zu stellen. Wir stehen in der Gefahr, einem Kompliment unser Ohr zu leihen und so unsere Wachsamkeit zu vernachlässigen. Der Herr Jesus aber lebte seine eigene Lehre. Lukas 6, Vers 26 sagt er: Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Wir haben zwar heute nicht mit Verfolgung dahingehend zu rechnen, dass wir gleich ins Gefängnis oder aufs Schafott oder in die Arena geführt werden. Aber es gibt auch heute noch mindestens zwei Gefahren. Und zwar eine direkte Gefahr. Der Staat hat nämlich Gesetze erlassen, die vor Diskriminierung schützen sollen. Unser Staat, die vor Diskriminierung schützen sollen. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Wir als Christen vertreten aber zu Themen wie Homosexualität, für gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und ähnlichen Themen hoffentlich den biblischen Standpunkt, der allerdings mit der mittlerweile sich geänderten Meinung der Allgemeinheit nicht mehr übereinstimmt. Wenn wir nun in Wort, in Schrift und in Tat auf diesen Standpunkten beharren, kann es durchaus sein, dass sich jemand, der davon betroffen ist und eine andere Meinung vertritt, dass der sich diskriminiert fühlt und Anzeige erstattet. Ich las vor kurzem von einer finnischen Ministerin, die aus diesen Gründen angeklagt ist und sogar mit Gefängnisstrafe rechnen muss. Man denkt sich, Finnland, ein nach westlichem Muster geprägtes Land, christlich geprägtes Land, ein Land mit demokratischer, rechtsstaatlicher Ordnung und dann sowas, eine Anklage. Aber wir brauchen gar nicht wiederum so weit zu gehen. Noch, wir hatten ja vor einigen Wochen hier bei uns einen Bruder zu Gast, der eine solche Anklage samt des Urteils bereits hinter sich hat. Und die zweite Gefahr, das denke ich, ist eine indirekte, eine schleichende Gefahr. Uns als freien evangelischen Gemeinden haftet der Nimbus des Sektierertums an. Um diesen zu verlieren und von der Gesellschaft anerkannt zu werden, besteht die Gefahr, sich an dem Mainstream anzupassen, Kompromisse zu schließen und dem Zeitgeist zu folgen und biblische Prinzipien außer Acht zu lassen. Mir ist vor vielen Jahren ein Bruder begegnet, damals jung im Glauben, der äußerte dann irgendwann mal: Wann werden wir mal endlich so eine richtige Gemeinde? Und so wie ich den Bruder kannte, stak dahinter der Wunsch, wie ich ihn eben formuliert habe, nämlich anerkannt zu sein von der Welt, etabliert, ungefährlich zu gelten. So nach dem Motto, da kannst du ruhig hingehen, da passiert nichts, die machen nichts kaputt. Ja, wir stehen in der Gefahr, uns in diese Richtung, oder alle stehen da in der Gefahr, sich in diese Richtung zu bewegen, um eben diesem Nimbus auszuweichen. Der Jesus sagt: Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. Nachdem nun die Abgesandten der Pharisäer und Herodianer dem Herrn Jesus noch ein wenig, ich meine ziemlich viel Honig um den Bart geschmiert haben, kommen sie zu der eigentlichen Frage, mit der sie ihn fangen wollen. Ist es uns Juden, erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Wieder ein kleiner Exkurs zu den ewig gültigen Prinzipien. Wenn man Leute aus dem Weg räumen will, denen man anderweitig nicht beikommt, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das sei mal dahingestellt. Wenn man ihnen also auf anderem weitigem Weg nicht beikommt, ist der Weg über die Frage der Steuerhinterziehung oft erfolgreich. Das hat die Geschichte bis in die Gegenwart gezeigt. Viele unliebsam gewordene Oligarchen aus Russland, Oppositionspolitiker unterschiedlicher despotischer Länder, aber auch Kriminelle und Verbrecher sind mit der Steuerfrage aus dem Weg geräumt worden, unschädlich gemacht worden. Wenn man ihnen Steuerhinterziehung oder mangelnde Steuermoral nachweisen konnte oder auch angeblich nachgewiesen hat, hatten sie in der Regel verloren. So versuchte man es schon bei dem Herrn Jesus. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zurück zur Frage, zur Fangfrage der Obersten. Sie war recht geschickt gestellt. Die Chance war groß, Jesus damit zu fangen. Egal, auf welche Seite er sich stellen würde, so oder so, man hätte ihm aus jeder Antwort vermutlich einen Strick drehen können. Würde er die Frage verneinen, Also sagen, man solle keine Steuern an Rom zahlen? Hätte man ihn wegen seiner Verweigerungshaltung, wegen Nichtbefolgung geltender Gesetze, wegen Rebellion bei den Römern anklagen können? Würde er die Frage bejahen, wäre er als Freund der Römer sowohl bei der religiösen Führungsschicht als auch beim Volk unten durch gewesen. Wer zahlt schon gerne Steuern? Und gar an eine Besatzungsmacht, die einen unterdrückt? Die Steuer, mit der die Juden die meisten Probleme hatten, das war eine Kopfsteuer. Und damit beanspruchte der Kaiser einen gewissen Besitzanspruch an diese Menschen. Und dabei verstanden sich die Juden ja als Eigentum Jahwes, als Gotteseigentum, als das Volk, das ihm gehört. Würde Jesus nun die Steuer, diesen Besitzanspruch des Kaisers bejahen, hätte man ihn vorwerfen können, dass ihm die Interesse der Römer wichtiger seien als die Belange seines eigenen Volkes, den Juden. Er hätte dann den Besitzanspruch der Römer in irgendeiner Art und Weise bestätigt und wäre nach der Ansicht der Juden Gott ungehorsam gewesen. Und nochmal nebenbei ein ewig gültiges Prinzip. Wer zahlt schon gerne Steuern? Die Steuerfrage beschäftigt heute noch genauso die Gemüter wie damals. Wer im Wahlkampf Steuererleichterungen, Steuersenkungen verspricht, der kann auf viele Anhänger und auf viele Wählerstimmen hoffen. Wer dagegen so dumm ist, anzukündigen, die Steuer zu erhöhen, außer natürlich die Steuer für die Reichen, ja, die können das ja zahlen, da wird dann an den Neid der Bevölkerung appelliert. Also wer so dumm ist, anzukündigen, die Steuer zu erhöhen, der wird wohl die Wahl nicht gewinnen. Ein Beispiel für die Folgen solcher unkluger Steuerpolitik im Alten Testament war die Spaltung des Reiches Israel in ein Nord- und ein Südreich. Rehabeam, der Sohn Salomos, hatte auf den Rat der jungen Wilden gehört, anstatt auf den der weisen Alten. Er hatte die Steuerschraube noch einmal gehörig angedreht. Und was war die Folge? Er hat 10/12 seines Staatsgebietes sowie 10/12 seiner Bevölkerung verloren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Herr Jesus durchschaut ihre Bosheit. Wir sind jetzt im Vers 23. Er aber merkte ihre List, ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Silbergroschen, einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Und sie sprachen, das des Kaisers. Auf jüdischen Kupfermünzen gab es nie das Bild eines Menschen oder eines anderen Lebewesens. Wohl nach dem biblischen Gebot, du sollst dir kein Abbild machen, weder von Menschen noch von Tieren. Das war die Kurzfassung, meine Kurzfassung des Zitats aus 2. Mose Kapitel 20. Der Silbergroschen, der Denar, war die einzige gebräuchliche Münze, auf der eben ein Bild, ein Abbild war. Und zwar das des Kaisers Tiberius. Die Inschrift auf dieser Münze lautete auf der einen Seite: Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Auf der anderen Seite, auf der Rückseite, stand Pontifex Maximus. Und solche Münzen, solche heidnischen, widergöttlichen, götzendienerischen Münzen mussten die Juden benutzen. Denn diese Münze war von den Römern das einzige Zahlungsmittel, das für Steuerzahlungen akzeptiert wurde. Man könnte es mit heute vergleichen. Schon seit vielen, vielen Jahren kann man Steuern nicht mehr bar bezahlen. Ist so, gell? Gibt keine Steuer mehr, die man bar bezahlen könnte. Du musst dich also der digitalen Welt bedienen. Eines Bankkärtchens und so weiter und so weiter. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Ja, die Juden mussten diese Steuermünze, ja, die sie eigentlich gar nicht anfassen konnten, so ungefähr, Ja? Diese Steuermünze war das einzige Zahlungsmittel, das die Römer für die Steuern akzeptierten. Und dass diese Münze im Umlauf war und im Gebrauch, das zeigt sich, dass man dem Herrn Jesus sofort eine solche Münze zeigen konnte. Die Juden mussten zähneknirschend diese Münzen akzeptieren und benutzen. Und der Herr Jesus, ja, er befiehlt, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Die Antwort, die der Herr Jesus gibt, ist mittlerweile zum Sprichwort geworden. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gottes, was Gottes ist. Das war eine weise, eine wahrhaft göttliche, mit göttlicher Weisheit gepfefferte Antwort, mit der die Herausforderer des Herrn Jesus nicht gerechnet hatten. Diese Antwort nahm ihnen den Wind aus den Segeln. Ich habe eine Ausführung vom Eberhard Dahm mal kurz angehört, und da sagt er an der Stelle: Jesus entzog sich der Schlinge und den Schlingeln, die ihm diese Schlinge gelegt hatten. Fand ich schön, das Wortspiel. Kennt mich ja. Jesus entzog sich der Schlinge und den Schlingeln. Es war wahrhaftlich wirklich göttliche Weisheit, die daraus sprach. Und es ist für uns heute gerade und diesen unruhigen Zeiten, in denen wir leben, es ist immer noch von immenser Bedeutung und Wichtigkeit, diese Aussage des Herrn Jesus. John MacArthur schreibt in einer Fußnote in seiner Studienbibel zu diesem Vers: Christus erkannte damit an, dass alle Bürger neben ihren Pflichten gegenüber Gott auch Pflichten gegenüber dem Staat haben. Und er bestätigte, dass es rechtens ist, zwischen diesen beiden Bereichen zu unterscheiden. In einer weiteren Fußnote in der Parallelstelle in Matthäus 22, da wird auch davon berichtet, führt John MacArthur nochmal aus: Der Christ muss im Herrschaftsbereich des Kaisers dem Kaiser Gehorsam zollen. Damit erkannte Christus das Recht des Kaisers an, Steuern zu bestimmen und einzufordern, und machte es zur Pflicht, ja zunächst den Juden, aber auch uns Christen, machte es zur Pflicht, sie zu bezahlen. Mit seiner Äußerung, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, grenzt Jesus deutlich zwei Bereiche, um nicht zu sagen zwei Reiche, gegeneinander ab. Dem Reich des Kaisers sind allerdings deutlich Grenzen gesetzt. Er hat nicht das Recht, in das Reich Gottes hineinzuregieren und die Sache Gottes zu bestimmen. Wo die staatliche Obrigkeit mehr verlangt, als ihrem Auftrag entspricht, wo sie nach Dingen greift, die Gott allein für sich vorbehalten hat. Wenn die Obrigkeit, die staatliche Obrigkeit nach der Seele des Menschen greift, sie zu Abgötterei und Sünde verführt, da darf man nicht folgen. Da darf man dem Kaiser nicht geben, was des Kaisers nicht ist, nicht gehört. Denn Gott allein gebührt die ganze Hingabe unseres Lebens und unserer Person. Konkret: Der Kaiser darf nichts bestimmen, was eindeutig gegen Gottes Gebot ist und Sünde ist. Und noch konkreter: Er darf nicht bestimmen, wer oder was in der Gemeinde gepredigt wird, welche Lieder wir singen, wie der Gottesdienst abzulaufen hat. Ihr meint, das sei weit herbeigeholt? Das ist bereits Usus, Gebrauch in der Welt. In den staatlich gelenkten drei Selbstkirchen Chinas ist das Tatsache. Da muss zu Beginn des Gottesdienstes die Nationalhymne gesungen werden. Das kommt als erstes. Und Kreuze auf den Dächern der Kirchen sind zu entfernen und so weiter und so weiter. Da ist irgendwo Schluss. Andererseits, letztendlich gehören alle Dinge Gott. Einschließlich des Bereichs, in dem der römische Kaiser oder irgendein anderer irdischer Herrscher Autorität ausübt. Wir Christen leben in beiden Bereichen gleichzeitig. Und es bedarf der göttlichen Weisheit zu unterscheiden, wem wir was schulden. Und das gerade in der derzeitigen Zeit. Und nun wollen wir mal Butter bei die Fische bringen. Kennt ihr den Ausspruch? Ja, wollen wir mal konkret werden. Ich werde im Folgenden bewusst immer wieder den Ausdruck Kaiser verwenden, um zu verdeutlichen, einerseits die Aktualität der Aussagen Jesu und andererseits auch die Unterschiede zu heutigen Obrigkeiten. Und wir wollen die Reihenfolge der Aussage des Herrn Jesus beibehalten. Erstens, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was verlangt der Kaiser? Steuern natürlich. Darum geht es ja heute. Und jetzt komme ich halt doch wieder auf meine berufliche Vergangenheit, spielt jetzt wieder in die Predigt hinein. Ihr mögt mir das verzeihen. Der Kaiser in Rom hat natürlich das Recht, Steuern zu erheben, um all die Aufgaben zu erledigen, die den Juden und allen Bürgern eines Staates zugutekommen. Schaffung und Unterhalt von Infrastruktur, Verkehrswege, Produktion und Verteilung, Handel von Gütern und Waren, Versorgung mit Energie und Nahrung, Bildung, Schulen, Universitäten, Förderung von Kunst und Kultur, Aufrechterhaltung der Ordnung und Ruhe, Polizei, Justiz, Schaffung eines Gesundheitswesens. Das sind alles Aufgaben, die dem Staat obliegen und die er nur alleine machen kann. Niemand kann das alleine finanzieren. Ja, es muss das Gemeinwohl daher. Dafür kann der Einzelne nicht sorgen. Das kann nur der Staat als Gemeinwesen. Und der Kaiser hat das Recht, die Höhe der Steuern per Gesetz festzulegen. Ich darf nicht nach eigenem Gusto entscheiden, welche Einkünfte ich angebe und welche nicht. Das ist das Thema Steuerehrlichkeit bzw. Steuerhinterziehung. Genauso bin ich für die richtige Abführung von einzubehaltenen Steuern und Abgaben, Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, verantwortlich. Wenn jemand bei mir arbeitet, muss ich die Steuer einbehalten und abführen. Stichwort illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit. Ich darf auch nicht die Steuern verweigern, weil der Kaiser angeblich und tatsächlich Steuergelder verschwendet. Für diese Verschwendung sind die Leute verantwortlich, die sie verursachen. Das ist ihre Angelegenheit. Sie müssen sich dafür vor Gott verantworten. Ich habe meine Steuern zu bezahlen. Ich darf nicht aufrechnen. Ich darf nicht Böses mit Bösem vergelten. Und noch etwas erlaubt mir an dieser Stelle mal zu sagen. Unser Kaiser hier hält bestimmte Organisationen und Vereine für förderungswürdig. Er ist, und ich nehme mal an, der Meinung, dass diese Organisationen Aufgaben besser erledigen können als er selbst. Und zum Teil erledigen diese Organisationen Aufgaben, die nicht originäre Aufgaben des Staates sind, die er aber für notwendig und für gut hält. Zu diesen Organisationen gehören unter anderem auch die Kirchen, auch die freien Gemeinden. Wir müssen uns mal das Privileg vor Augen halten, dass wir genießen können hier. Da fördert der Staat die Ausübung der Religion, so der amtliche Begriff. In anderen Ländern setzt der Staat alles daran, diese zu unterdrücken und zu unterbinden. Bei uns fördert der Kaiser diese Tätigkeit. Und nun zu dem, was ich eigentlich sagen will. Wenn nun der Kaiser per Gesetz erlaubt, die Steuerschuld an ihn durch Anrechnung von Zuwendungen an solche Organisationen zu mindern, dann darfst du das getrost und dankbar annehmen. Die Bibelstelle, wenn du aber Almosen gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, die trifft hierauf nicht zu. Der Steuerberater und der Finanzbeamte ist nicht dein Linke. Er wendet lediglich geltendes Recht an und unterliegt außerdem dem Steuergeheimnis. Aber das war jetzt meine persönliche Meinung. Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr da tut und was ihr nicht tut. Das ist eine Frage der Weisheit. Und falls du mal das vor Gott verantworten musst, dann beruf dich bitte nicht auf mich. Was fordert der Kaiser, was fordert der Staat noch? Er fordert Gehorsam und Respekt. Gottes Wort fordert uns auf, der Obrigkeit gehorsam zu sein. In unseren Tagen werden die Worte aus Römer 13 arg strapaziert. Sie haben aber ihre Berechtigung und ihre Gültigkeit. Ich darf sie uns komplett in Erinnerung rufen. Wir lesen Römer Kapitel 13. Die Verse 1 bis 7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich aber der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute und du wirst Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, dem Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und Petrus stößt in das gleiche Horn. Wie könnte er denn auch anders? 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Dem Kaiser gebührt Gehorsam, Ehre und Respekt. Ich möchte diese Textstellen jetzt nicht weiter auslegen, sie sprechen für sich selbst. Aber auf eine andere Textstelle möchte ich hinweisen, die weniger bekannt ist. Sie steht im Buch der Prediger oder des Predigers. Prediger 8, die Verse 2 bis 5. Da spricht der Prediger: Ich sage, dem Befehl des Königs gehorche, und zwar wegen des Eides Gottes. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen, lass dich nicht auf eine böse Sache ein. Er tut ja doch alles, was er will. Denn des Königs Wort ist mächtig. Und wer will ihm sagen, was tust du da? Wer das Gebot hält, weiß um keine böse Sache, und das Herz eines Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Ich darf ein wenig aus dem Kommentar von Benedikt Peters zu dieser Textstelle zitieren. Zu Vers 2: Habe Acht auf den Befehl des Königs, beziehungsweise dem Befehl des Königs gehorche. Dazu schreibt Benedikt: Es ist Torheit, sich über wirkliche oder vermeintliche Ungerechtigkeit oder Mängel des Königs zu ereifern und sich deshalb dem König zu widersetzen. Es ist Torheit, weil es Sünde gegen Gott ist, der den König auf den Thron gehoben hat. Es ist nicht in unser Belieben gestellt, ob wir der Regierung gehorchen wollen. Gott hat uns den Gehorsam befohlen, außer wenn die Regenten von den Regierten Gottloses fordern. Dann müssen wir, wie Daniels Freunde vor dem goldenen Standbild, den Befehl des Machthabers verweigern. Denn wir müssen allezeit Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zu Vers 4, denn des Königs Wort ist mächtig und wer will zu ihm sagen, was tust du da, schreibt Benedikt. Diese Macht hat ihm Gott gegeben. Verwaltet er sie nicht treu, wird Gott ihn dafür richten. Deine Sache aber ist es, ihm ergeben zu sein, sonst trifft dich seine Strafe zurecht, von Gott verfügt und gewollt. Zu Vers 5, wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren. Das ist Gottes direkter Lohn für Wohlverhalten. Die Bestrafung der Übeltäter und die Bewahrung und der Schutz der Gehorsamen ist Gottes Einrichtung zum Wohl des Menschen. Denn ohne Regierungsmacht und Strafgewalt über die Menschen geschehe unendlich mehr und größeres Unglück, als sündige Regenten in ihrem mangelhaften und oft falschen Maßnahmen Einzelnen immer wieder antun. Der Weise dankt daher Gott dafür, dass er Regierungen eingesetzt und ihnen das Schwert in die Hand gegeben hat. Denn keine Regierung ist schlimmer, als Regierungslosigkeit sein kann. Diktatur ist schrecklich, aber Anarchie ist schrecklicher. Und noch eine weitere Stelle aus dem Buch des Predigers, Kapitel 10, Vers 20. Da heißt es lapidar: Fluche dem König auch nicht in Gedanken. Und da wiederum schreibt auch Benedikt: Die Sünde anderer gibt niemandem das Recht zu sündigen. Tue ich es doch, habe ich mich vom Bösen überwinden lassen und bin schuldig geworden. Darum wird der Weise, wenn er wohl die Sünden des Königs und seiner Beamten sieht, diesen nicht fluchen, auch in Gedanken nicht. Vor Gott schreien nämlich die Gedanken genauso laut wie unsere Worte. Der Weise überlässt das Gericht dem, der gerecht richtet. Und er weiß etwas Besseres, als dem Nächsten böse Worte über eine schlechte Regierung ins Herz zu säen. Erstens betet er für die Regierung. Zudem streut er den Samen eines guten Wortes über eine gute Regierung, nämlich über das Reich Gottes, aus. Soweit eine kurze Betrachtung über diese weniger bekannte Stelle im Buch des Predigers. Wie gesagt, alle Zitate aus dem Kommentar von Benedikt Peters, den er allerdings weit, weit vor Corona geschrieben hat. Das Buch ist im Jahre 2010 erschienen. Ja, all das, von dem wir eben sprachen, was der Staat, was der Kaiser fordern kann: Steuern, Gehorsam, Ehre und Respekt, das alles fordert der Herr Jesus von den Obersten des Volkes sowie von seinen Nachfolgern, obwohl der Kaiser damals ein Diktator war. Sein Regime war grausam und korrupt. Das nach unseren Maßstäben in einem unvorstellbaren Maßstab. Und trotzdem fordert der Herr Jesus seine Nachfolger nicht auf, dieses Regime durch geeignete politische Maßnahmen zu stürzen. Alle erwarteten das ja von ihm. Aber wie Mike vor ein paar Wochen uns eindrücklich vor Augen gemalt hat, als der Jesus nach Jerusalem kam, ist er nicht in die Burg Antonia gegangen, wo die Obrigkeiten regierten, sondern er ist in den Tempel gegangen, zu den Gläubigen. Jesus fordert keinen Umsturz. Jesus fordert Gehorsam, Respekt und die Zahlung von Steuern. Zweitens, was der Herr Jesus hier in seiner Aussage hat, gebt Gott, was Gottes ist. Ich habe mich jetzt lange bei der Aussage Jesu aufgehalten, was das Volk dem Kaiser schuldet. Jesus macht einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Reichen, zwischen Gott und dem Kaiser. So berechtigt der Anspruch des Kaisers war, umso gewichtiger sollte der zweite Halbsatz dieser Aussage sein, Gott zu geben, was Gottes ist. Über die Notwendigkeit, den staatlichen Obrigkeiten untertan zu sein, sollte nicht vergessen werden, dass Gott die höheren, die wichtigeren, die weitreichenderen und berechtigteren Ansprüche zu stellen hat, als die Ansprüche, die der Kaiser zu stellen hat. Gott fordert die Ehre, die ihm zusteht. Die Hinwendung des Menschen an ihn. Gott will das ungeteilte Herz des Menschen. Und das ist weit mehr und weit wichtiger. Jesus lenkt hier das Augenmerk auf etwas, was die Oberen total übersehen hatten. Das spielt übrigens noch auf das Gleichnis von den Weingärtnern an. Ja, das hatten die Weingärtner auch übersehen, ja, dass sie dem Weinbergsbesitzer eine ganze Menge schuldeten. Ja, insofern kommt der Herr Jesus auch hier wieder auf dieses Gleichnis zurück. Jesus lenkt hier das Augenmerk auf etwas, was die Obersten total übersehen hatten. Und ich bin der gleichen Versuchung erlegen, wie die Obersten, die die Steuerfrage für wichtiger hielten als die Gottesfrage. Aber als ehemaligen Steuerberater dürft ihr mir das nicht verdenken. Und nun haben wir nur noch wenig Zeit, um den eigentlichen Kern der Aussage einzugehen. Der Kontext dieser Berichte über die letzte Woche Jesu vor seinem Leiden und Sterben in diesem Zusammenhang an einer anderen Stelle frug ihn ein Gesetzeslehrer und auch wieder ihn, um ihn zu versuchen, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Und Matthäus berichtet im Kapitel 22 ab Vers 37 die Antwort, die der Herr Jesus diesem Gesetzeslehrer gibt. Er, Jesus, aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jetzt da noch groß drauf einzugehen, dazu bedürfte es vieler Predigten. Das Wort Gottes, was Gott von uns fordert, ist also unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, unseren ganzen Verstand und die Liebe zu unserem Nächsten. Das ist das erste und das größte Gebot. Gemäß Kolosser Kapitel 1, die Verse 16 und 17 sind wir in ihm, durch ihn und für ihn geschaffen. Unser ganzes Sein gehört ihm. Unser ganzes Sein ist für ihn. Wir leben zwar in zwei Bereichen und zwar gleichzeitig. Wir können unser Leben aber nicht in diesen beiden Bereiche aufteilen. Das heißt, einmal leben wir für die Welt und mal für Gott. Auch wenn wir den Anforderungen und Geboten der Welt und für die Welt gehorchen, uns unterordnen, leben wir im Bereich des Willens Gottes. Sollen wir das zu seiner Ehre tun? Wir haben gelesen, um Gottes Willen sollen wir uns unterordnen. Unser ganzes Leben ist für Gott. Immer sollten wir im Bewusstsein Gottes leben. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Es ist nicht so, wie wir vielleicht glauben könnten, beispielsweise, wenn wir morgens stille Zeit mit Gott haben, da ist uns bewusst, jetzt sind wir für Gott da. Jetzt leben wir im Reich Gottes. Und dann gehen wir frühstücken. Ja, ist denn Gott da nicht da? Frühstücken wir nicht zur Ehre Gottes? 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und dann gehen wir an die Arbeit. Und für wen arbeiten wir? Für unseren Chef? Kolosser 3, Vers 23. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Wenn ihr also ordentliche Arbeit leistet im Büro, dann macht ihr das nicht in erster Linie für den Chef, für das Unternehmen, sondern für den Herrn. Jetzt könnte ich noch alle anderen Stellen zitieren, wo es um den Umgang mit der Familie geht. Eltern mit Kindern, Kindern mit Eltern, Witwen, Waisen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch staatlichen Obrigkeiten, dem Kaiser. Wir können unser Leben nicht aufteilen. Es gibt kein Entweder-Oder. Es soll ganz und gar zur Ehre Gottes sein. Was erwartet Gott von uns? Was können, was sollen wir ihm geben? Als erstes ihm die Ehre. Und dann den Dank. Hebräer 13, Vers 15. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Denn solche Opfer gefallen Gott. Ich komme zum Schluss. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Welch göttliche Weisheit kommt hier zutage. Jesus entkommt der Schlinge, der Falle, den sie ihm gestellt hatten. Sie können ihn nicht fangen. Die Obersten und das Volk verwundern sich. Allerdings, anstatt sich zu Ende zu wundern, wie ich manchmal zu sagen pflege, anstatt sich zu Ende zu wundern, dieser Aussage nachzugehen, was das bedeutet, ja, dass es eine Anforderung an sie ist, anstatt sich zu Ende zu wundern, reagieren sie falsch, sie schweigen. Wir sollten uns zu Ende wundern und nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern zu Tätern werden. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Amen.